Willkommen zur zweiten Vorlesung des Kurses Internationaler Handel 2. Heute geht es um das Thema Gravitationsgleichung. In der letzten Woche hatten wir uns angeschaut, grundsätzlich ein paar Facetten des internationalen Handels und der Globalisierung und haben uns angeschaut, was ist so in den letzten Jahrzehnten da passiert, sieht man irgendwelche klaren Trends. Und die sieht man natürlich ganz deutlich. Also es gibt über die letzten Jahrzehnte ein Wachstum im Welthandel, man würde dazu ein säkulares Wachstum im Welthandel sagen. Und das ist getrieben durch erstmal globales Wirtschaftswachstum und gleichzeitig durch fallende Handelskosten. Und gleichzeitig haben wir aber gesehen, dass wir dennoch weit entfernt sind von einer in Anführungsstrichen flachen Welt. Also die globale Wirtschaft ist immer noch weit entfernt von einer Situation, in der jedes Land mit jedem anderen Land handelt wie mit sich selbst de facto. Das war so das Maß, was wir entwickelt hatten für Offenheit. Heute und in dieser Woche fragen wir uns dann, wer handelt denn eigentlich mit wem? Also in der letzten Woche hatten wir eher geschaut, wie sind so die globalen Trends, wie entwickelt sich der internationale Handel? Und ab dieser Woche muss man sagen, gucken wir uns an, also warum handeln einige Länder mit anderen Ländern? Wie viel handeln die miteinander? Wer ist da involviert, also Firmen. Darum geht es eigentlich im Rest der Vorlesung oder im Großteil der Vorlesung. Und heute fangen wir damit an. Wir machen erst so ein bisschen, wir tauchen so ein bisschen so ein in die Daten, also eine Datenexploration. Erst jetzt gemeinsam in der Vorlesung und dann aber auch Sie selbst in einer Anwendung sozusagen werden mit den gleichen Daten arbeiten. Wir schauen uns dann zunächst das sogenannte naive Gravitationsmodell an. Und zwar naiv deswegen, weil man hier einfach den Handel mit der Marktgröße der beiden handelnden Länder und der Distanz zwischen den beiden Ländern in Verbindung bringt. Gegen Ende der Vorlesung dann werden wir uns ein Beispiel anschauen, wie man dieses Gravitationsmodell nutzen kann, nämlich für Politikevaluation, also Handelspolitik in diesem Sinne, und für Vorhersagen. Und das machen wir am Beispiel vom Brexit. Erst ein Wort jetzt zu den Daten, mit denen wir uns jetzt heute und in den nächsten Wochen auseinandersetzen. Und zwar handelt es sich da natürlich um Handelsdaten. Was sind Handelsdaten eigentlich? Handelsdaten sind eigentlich Zolldaten, also vom Zoll erhobene Daten. Und was steht in diesen Daten drin? Da drin steht, also welches Produkt wurde wann aus einem Partnerland importiert oder in ein Partnerland exportiert. Also wenn man sich vorstellt, wie werden diese Daten erhoben? Das sind tatsächlich Daten von Zollerklärungen, die dann bei der Ausreise eines LKWs oder von der jeweiligen exportierenden oder importierenden Firma erstellt werden. Darin steht dann, um welches Produkt es sich handelt, aus welchem Land es kommt, zum Beispiel Frankreich oder Spanien oder Neuseeland. Das taucht dann bei uns in den Daten mit einem sogenannten ISO 3-Code auf. Also für Frankreich würde dann FRA stehen, für Deutschland, wenn die Daten aus einem anderen Land sind, DEU. Ja. Manchmal hat man aber Glück oder hat andere Anforderungen an die Daten, dann kann da auch anstelle des Reporting Countries, also des Landes, was die Daten gerade aufzeichnet, kann auch der Firmencode der jeweilig importierenden oder exportierenden Firma sein. Das zweite, was dann da drin steht, ist der Zeitraum, um den es sich handelt. Also das heißt, meistens hat man Daten, die sind auf Jahre aggregiert. Dann wissen wir, also ein Land hat mit einem anderen Land in diesem Jahr so und so viele Millionen Euro gehandelt für bestimmte Produkte. Manchmal hat man auch Glück, und das sind keine jährlichen Daten, sondern das sind monatliche Daten. Oder wenn man sich gerade Firmen anschaut, dann hat man manchmal auch Transaktionsdaten. Das heißt, wir wissen wirklich für jedes Shipment, für jede Lieferung, an welchem Tag das passiert ist. Und dann wissen wir, in dem Fall wissen wir auch meistens relativ genau sonst noch Bescheid über diesen Handelsstrom. Dann hat man natürlich häufig Informationen darüber, was das jetzt für Produkte sind. Und das wird mit einem sogenannten HS-Code, oder es steht für Harmonized System, beschrieben. Das heißt, es ist ein normalerweise mindestens sechsstelliger Code, der sagt, was für ein Produkt das jetzt ist. Was bedeuten diese sechs Stellen? Ich mache es jetzt mal an einem Beispiel hier klar. Also ein Fahrrad zum Beispiel hat diesen Produktcode 871200. Und da sind die ersten beiden Stellen die Chapters. Mehrere Chapters gehören zu einer Section. Beim Fahrrad ist die Section Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment. Also klingt relativ technisch. Das heißt also, alle möglichen Fortbewegungsmittel fallen hier drunter. Das heißt, die Sections hat mehrere Chapters. Die Chapter hier ist das Chapter 87, was Vehicles other than Railway or Tramway Rolling Stock and Parts and Accessories thereof heißt. Also auch wieder ein ganz besonders eingängiger Name. Die nächsten beiden Stellen, 1, 2, hier wird es jetzt spezifischer. Das steht für Bicycles and other cycles, including delivery tricycles, not motorized. Das heißt, hier geht es wirklich um Fahrräder. Das erkennt man hier schon. Und dadurch, dass jetzt zwei Nullen folgen, erkennt man hier an, dass es also keine Subheadings gibt. In der EU ist es etwas anders. Die hat Zölle auf dem sogenannten Achtstellerbereich. Das heißt, die unterscheidet noch einmal zwischen Fahrrädern, die so aussehen oder so aussehen, und hängt dann noch 3-0 oder 7-0 an. Ja, das heißt, wir haben 6 bis 8 oder in den USA sogar 10-stellige Codes, die jeden einzelnen Produkttypen beschreiben. Der nächste, natürlich ganz wichtige Datenpunkt in diesen Datensätzen ist dann der Wert, und der ist meistens in US-Dollars angegeben. Manchmal hat man dann noch andere Variablen, zum Beispiel Quantität, das ist häufig Gewicht in Tonnen, manchmal aber noch andere zusätzliche Maße, wie zum Beispiel Volumen oder bei Öl ist es zum Beispiel Barrels, die auch angegeben werden. Woher bekommt man dann diese Handelsdaten schlussendlich? Entweder bei der nationalen Statistikbehörde, die dann die jeweilige Zollstatistik publiziert, oder in Datenbanken, wie zum Beispiel UN Comtrade, also die UN hat so eine Datenbank, wo die aus allen Mitgliedstaaten diese Daten zusammensammelt, sodass sie dann grundsätzlich verfügbar sind für viele Länder über einen langen Zeitraum und werden da also gesammelt an einem zentralen Ort. Das gleiche macht der Internationale Währungsfonds, das heißt eine IMF DOTS, die WTO hat auch noch so eine Datenbank, die interessanterweise unterscheiden sich manchmal ein wenig, aber grundsätzlich findet man da diese Handelsdaten. Und was man auch sagen kann ist, und das ist ganz erfreulich, grundsätzlich gibt es eine sehr gute Verfügbarkeit. Also wir haben wirklich ganz tolle Handelsdaten, die weit zurückreichen, also Jahrzehnte, für einige Länder sogar über 100 Jahre. Und dabei haben sie eine erstaunlich gute Qualität. Zwischendurch haben sich natürlich ein paar Sachen geändert. Es gab immer mehr, mal weniger Länder zum Beispiel, die Produktcodes haben sich geändert, also dieses Harmonized System gibt es erst seit 1988 und auch da gibt es unterschiedliche Versionen, das heißt, da muss man auch drauf achten. Also es gibt natürlich Veränderungen, es gibt immer Probleme mit Daten, aber grundsätzlich im Vergleich zu anderen Wirtschaftsdaten sind die wirklich exzellent. Woher kommt das, dass sie so gut sind? Das liegt an der Natur der Daten, muss man sagen, weil also das sind Zolldaten und Länder immer noch heutzutage, aber vor allem früher hatten immer ein großes Interesse zu wissen, was denn importiert wird in die Länder, sodass man darauf Zölle erheben konnte. Und das heißt, es gab den Anreiz von den Zollämtern, wirklich genau zu kontrollieren, was reinkommt, genau aufzuschreiben, damit man darauf Zölle erheben konnte, während die Firmen natürlich immer darauf bedacht waren, dass es auch nicht zu viel war. Das heißt, von beiden Seiten gab es so Kräfte, die dafür gesorgt haben, dass vor allem Importdaten exzellente Datenqualität haben. Also hier weiß man wirklich, dass es wirklich diese Produkte sind in ein Land importiert worden. Bei Exportprodukten oder bei Exportdaten ist es manchmal ein wenig anders, aber auch hier hat sich in den letzten Jahren erheblich die Qualität verbessert, weil Länder eben auch auf der Gegenseite mehr und mehr wissen wollten, wo die Waren hingehen. Für den Rest dieser Vorlesung, also heute, gucken wir uns aggregierte Handelsströme an. Das heißt, wir schauen uns die Gesamtexporte der Länder an, also Exporte von Deutschland nach Frankreich zum Beispiel, von Deutschland nach Neuseeland, und haben dementsprechend keine Produktdimension. Gleichzeitig, wie gerade schon gesagt, schauen wir uns das Land zu Land an. Wir haben also auch keine Firmeninformationen. Die sind sowieso relativ rar, aber gegen Ende dieser Vorlesung, in ein paar Wochen, werden wir uns anschauen, auch wie Firmen hier im internationalen Handel agieren. Und auch da werden wir auf Firmen und Transaktionsdaten einmal schauen. das Gleiche. Heute schauen wir uns an für lediglich ein Jahr. Also wir gucken uns eine sogenannte Cross-Section an für das Jahr 2015, bei der wir das exportierende Land haben, das importierende Land und den Wert des Handelsstroms. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie viel die EU aus Neuseeland importiert. Das heißt, wir aggregieren jetzt alle Importe von EU-Mitgliedstaaten aus Neuseeland und schauen uns an, wie die Größe des jeweiligen Mitgliedstaates, die wirtschaftliche Größe, was für einen Einfluss die darauf hat, wie viel das Land importiert aus Neuseeland. Das heißt, auf der Y-Achse haben wir hier die EU-Importe aus Neuseeland in Milliarden US-Dollar. Und die tragen wir ab auf der X-Achse gegen das jeweilige Bruttoinlandsprodukt des EU-Mitgliedstaats. Und ich habe ja ein paar Länder rausgepickt, ein paar größere oder auch kleinere Länder. Aber was man grundsätzlich sieht, ist, dass es einen positiven Zusammenhang gibt dazwischen. Das heißt, je größer ein Land ist, desto mehr importiert es aus Neuseeland. Warum habe ich hier Neuseeland gewählt als Beispiel? Und zwar deswegen, weil Neuseeland ganz weit weg ist und zwar für alle Länder eigentlich. Also es ist für ist ungefähr einmal um die halbe Welt herum und das für fast alle dieser Länder. Das heißt, der relative Unterschied in der Distanz zu Neuseeland von diesen Ländern ist marginal. Und was man jetzt hier sehr schön sieht, ist eben, dass je größer ein Land ist, wirtschaftlich gesehen, desto mehr importiert es aus Neuseeland. Das heißt, wirtschaftliche Größe hat einen großen, klaren Einfluss auf den Handelsstrom. Das Gleiche kann man machen für die Exporte. Das heißt, hier auf der rechten Seite schauen wir uns jetzt an, wie die aggregierten EU-Exporte nach Neuseeland aussehen und tragen das wieder, genau, also die X-Achse hat sich nicht geändert, tragen das wieder ab gegen das Bruttoinlandsprodukt der jeweiligen Länder und der Zusammenhang ist ganz genau der gleiche. Ja, also wirtschaftliche Größe hat einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie viel gehandelt wird. Und was man auch sieht, ist, dass das ein relativ klarer Zusammenhang ist. Beide Achsen sind logarithmiert. Das heißt, wir tragen ja ab einen Logarithmus gegen einen Logarithmus. Das ist eine Elastizität. Das heißt, dadurch, dass die Steigung hier bei beiden Grafiken ungefähr 1 ist, kann man sagen, dass ungefähr für ein 1% größeres Bruttoinlandsprodukt eines Landes die Importe und die Exporte in ein anderes Land um ungefähr 1% steigen. Ja? Also steigen von 1, das heißt, wir haben ungefähr eine Elastizität von 1 hier. Für ein 1% größeres Bruttoinlandsprodukt haben wir ungefähr 1% mehr Handel, oder 10% mehr Bruttoinlandsprodukt, 10% mehr Handel. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht, wenn wir den Handel auf die Distanz abtragen. Das heißt, auf der linken Seite haben wir jetzt die Importe aus Frankreich geteilt durch das jeweilige Bruttoinlandsprodukt von französischen Handelspartnern. Ja, das heißt, es sind Exporte von Frankreich in die Länder, die ich jetzt hier aufgezeichnet habe. Und zum Beispiel Belgien ganz oben links und China relativ weit rechts. Und das ist abgetragen gegen die Distanz. Das heißt, auf der X-Achse hier ist die Distanz, auf der Y-Achse sind die Importe aus Frankreich geteilt durch das Bruttoinlandsprodukt des importierenden Landes. Und was man hier relativ deutlich sieht, ist, dass es einen klaren negativen Zusammenhang gibt zwischen der Distanz, die auf der X-Achse abgetragen ist, und dem Anteil von Importen aus Frankreich am eigenen Bruttoinlandsprodukt, das heißt dem normierten Handel. Das Gleiche haben wir noch für die Exporte, also wie viel exportieren diese Länder nach Frankreich anteilig zu ihrem eigenen Bruttoinlandsprodukt. Und hier sieht man also einen klaren negativen Zusammenhang zwischen Handel und Distanz. Je weiter weg ein Land ist, desto weniger handelt es mit diesem Land. Ja, und auch hier sehen wir wieder, die Steigung ist ungefähr minus 1. Das heißt, man kann ungefähr sagen, für ein 1% weiter entferntes Land geht der Handel auch um 1% zurück. Ceteris paribus, alles andere bleibt gleich. Oder für 10% weiter entfernt geht der Handel um 10% zurück. Wir haben jetzt gerade über Distanz im geografischen Sinne gesprochen. Gleichzeitig kann man sich auch überlegen, dass auch andere Sachen sicherlich Einfluss haben auf den Handel zwischen zwei Ländern. Und zwar, wenn wir uns mal anschauen, die gemeinsame Sprache. Ich habe jetzt mal alle Länder rot markiert, die auch Französisch sprechen. Und hier sieht man, dass diese Länder, die auch Französisch sprechen, im Zweifel etwas mehr mit Frankreich handeln, als die reine Distanz hier vorhersagt. dann kann man gleichzeitig eine gemeinsame geschichtliche Bindung haben, zum Beispiel durch eine gemeinsame Kolonialgeschichte. Das heißt, eine ehemalige französische Kolonie handelt im Durchschnitt, wie es scheint, etwas mehr mit Frankreich als vergleichbare Länder, also die grün eingekreisten Länder in diesem Fall. Man kann auch zum Beispiel die gleiche Währung haben, also auch den Euro haben. Diese Länder scheinen auch im Durchschnitt etwas mehr zu handeln mit Frankreich als Länder, die nicht den Euro haben. Wir können auch uns anschauen, was passiert, wenn man mit Frankreich gleichzeitig in der EU ist, also ein Freihandelsabkommen oder sogar ein sehr tiefes Freihandelsabkommen, eine wirtschaftliche Integration. Das sind hier die blau markierten noch drumherum. Das heißt, all das scheint den bilateralen Handel zwischen Ländern auch zu beeinflussen. Man kann jetzt noch mit anderen Variablen ankommen, aber ich denke, die Idee ist klar. Also es geht nicht nur um geografische Distanz, sondern es gibt auch andere sogenannte bilaterale Friktionen, die Handeln erschweren oder vereinfachen. Fassen wir das also noch einmal kurz zusammen. Der bilaterale Handel zwischen zwei Ländern wird getrieben durch die wirtschaftliche Größe, so scheint es, des exportierenden und des importierenden Landes und durch die bilateralen Friktionen zwischen den handelnden Ländern. Das heißt, wenn man das jetzt aufschreiben würde in einer Formel, könnte man es so darstellen als XIJ. X ist also der Handel hier zwischen Land I und Land J. I, wie in der vergangenen Vorlesung schon bezeichnet, ist das exportierende Land, J das importierende Land, wird beschrieben durch Y, das nennen wir mal die wirtschaftliche Größe des exportierenden Landes, dann gibt es eine Elastizität Alpha für das Y, dann durch EJ, das ist die wirtschaftliche Größe des importierenden Landes mit der Elastizität Gamma, geteilt durch DIJ, das ist hier die Distanz oder die bilateralen Friktionen zwischen den beiden Ländern mit der Elastizität Theta. Das Ganze wird dann skaliert durch eine sogenannte Gravitätskonstante G, die quasi nach oben oder nach unten shiftet. Wir können das noch etwas präzisieren und anstelle des D schreiben wir jetzt ein Phi, Phi J, und das sind die ganzen Trade Costs, wie man dazu sagt, die Handelskosten zwischen I und J. Das ist also die geografische Distanz und dazu andere bilaterale Friktionen, die einen Einfluss haben. Also wir haben vorhin gesehen Sprache, gemeinsame Geschichte oder aber natürlich auch so handelspolitische Maßnahmen wie Freihandelsabkommen, hier FTA zwischen I und J. Diese Formulierung des sogenannten Gravitationsmodells ist zuerst aufgetaucht in Tinbergen 1962. Ich packe die Referenz auf die Webseite. Und vorher gab es allerdings schon ähnliche Überlegungen, vor allem in der Migrationsforschung. Das Ganze ist dann natürlich noch sehr ad hoc, weil die Frage ist, was steckt denn eigentlich hinter der wirtschaftlichen Größe eines Landes, Y und I, und der wirtschaftlichen Größe des importierenden Landes, EJ? Wir können das ein bisschen generalisieren. Das ist dann das sogenannte generelle Gravitationsmodell. Und zwar schreiben wir das als XIJ ist gleich G, also Gravitationskonstante, mal SI. SI steht hier für alle Charakteristika des Exporters I und MJ, was für alle Charakteristika des Importers J steht und weiterhin diese bilaterale Friktion Phi IJ. Okay? Das heißt also SI und MJ stehen für die wirtschaftliche Größe Y, I und EJ von vorhin, aber zum Beispiel auch für Preisniveaus, für Institutionen, also Qualität der Institutionen, für das GDP per capita, für das Pro-Kopf-Einkommen, all solche Charakteristika, die bilateralen Handel beeinflussen können. Das Ganze kann man dann noch weiter formalisieren und eben eine Struktur geben, und das nennt sich das strukturelle Gravitationsmodell, und jedenfalls eine Version davon werden wir in der kommenden Woche erarbeiten. Dieses generelle Gravitationsmodell oder auch das naive Gravitationsmodell kann man natürlich schätzen. Das kann man direkt an die Daten bringen, wie man so sagt. Das heißt, wir können das XIJ logarithmieren, haben dann Logarithmus von XIJ, der Logarithmus des bilateralen Handels zwischen zwei Ländern, und regressieren das auf G, also eine Konstante, dann auf SI und MJ, also auf Variablen, die die wirtschaftliche Größe oder andere Charakteristika beschreiben, sowie auf die bilateralen Friktionen, also auf Variablen, die den Handel zwischen den beiden Ländern beeinflussen könnte. Und zwar hier haben wir Distanz, ob sie ein Freihandelsabkommen haben, ob sie gleiche Sprachen sprechen und so weiter. Anstelle der SI und MJ kann man allerdings auch so sogenannte Fixed Effects hier mitschätzen. Das sind also Dummy-Vektoren, die immer eins sind für ein jeweiliges Land. Dazu werden wir in der kommenden Woche noch einmal näher kommen, aber wahrscheinlich haben Sie es auch schon in der Ökonometrie-Vorlesung gehört. Wenn man jetzt also diese Schätzung macht, den Logarithmus vom bilateralen Handel zwischen Land I und Land J auf diese Variablen schätzt, bekommt man also Koeffizienten, die den jeweiligen Einfluss der Variable auf bilateralen Handel beschreibt. Machen wir das einmal und nehmen also folgende eben schon genannte Variablen. Also wir schauen uns den Einfluss von Distanz an, also in dem Fall der logarithmierten Distanz, dann ob sie die gleiche Sprache sprechen, ob es eine ehemalige Kolonie des anderen Landes mal war, also ob es eine gemeinsame Geschichte gibt, ob beide Länder die gleiche Währung haben, wenn wir uns das zum Beispiel Frankreich anschauen, ob beide den Euro haben und ob sie, wieder am Beispiel Frankreich, Teil der EU sind oder ob sie eben im gleichen ein gemeinsames Freihandelsabkommen haben. Und wenn man das tut, für diesen Fall, können wir schätzen also den Einfluss von Distanz auf Handel und hier mit diesem richtig geschätzten Modell bekommen wir raus, dass der geschätzte Koeffizient ist minus 0,826, also nicht ganz minus 1, aber geht stark in die Richtung. Der Einfluss von Sprache ist 0,31. Die Tatsache, ob ein Land einmal die Kolonie des anderen Landes war, hat einen positiven Einfluss auf den Handel zwischen den beiden Ländern von einem Faktor von 0,062. Wenn beide die gleiche Währung haben, in dem Fall beide den Euro haben, dann hat es einen positiven Einfluss von 0,07 und ob beide Mitglied der Europäischen Union sind, in diesem Fall einen Einfluss von 0,29. Ja, das heißt also ungefähr 30% mehr Handel Länder, die beide in der EU sind, gegenüber Ländern, die nicht beide in der EU sind. Jetzt können wir ein Beispiel machen und das ist quasi die Vorhersagemöglichkeit dieses Modells. Und zwar könnten wir jetzt so tun, was passiert mit dem Handel zwischen Frankreich und Großbritannien, wenn Großbritannien nun gegen Ende des Jahres tatsächlich komplett aus der EU austritt. Also der Brexit ist schon passiert, aber gleichzeitig bestehen weiterhin EU-ähnliche Verbindungen zwischen Frankreich und Großbritannien. Es gibt ja gerade eine Übergangszeit. Was passiert nun also, wenn am Ende des Jahres Großbritannien komplett aus diesem Rahmen fällt? Und anhand dieses Modells können wir schätzen, dass also der Handel zwischen Großbritannien und Frankreich massiv sinkt. Das sieht man also, dass Großbritannien in der Grafik auf der rechten Seite deutlich nach unten abrutscht. Das heißt, der Anteil der Exporte nach Frankreich, Großbritanniens, sinkt im Vergleich zu einer Situation ohne diesen Brexit. So, jetzt haben wir uns das angeschaut für Daten aus dem Jahr 2015. Das heißt, wir haben festgestellt, dass es diesen starken Zusammenhang gibt zwischen wirtschaftlicher Größe, der geografischen Distanz und anderen Faktoren zwischen Ländern, die den Handel zwischen Ländern beeinflussen. Vor ein paar Jahren gab es eine Studie von Ökonomen aus Chicago, die festgestellt haben, dass dieser gleiche Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Größe und der Distanz zwischen zwei Ländern natürlich auch schon vor Tausenden von Jahren bestanden haben muss. Und das ist eine Studie, die dann auch in der New York Times hier beschrieben wurde. Und zwar hat man Tontafeln gefunden. In dieser alten Zivilisation hatte man also aufgezeichnet, wann immer von einem Dorf oder einer Stadt in eine andere Stadt Produkte verkauft wurden. Und zwar hatte man auch den Wert und die Menge aufgeschrieben. Das heißt, eigentlich relativ ähnlich zu den Zolldaten, die wir oben beschrieben hatten. Und zwar hat man hier gefunden, also dass zwischen Städten im heutigen Irak und Türkei und Syrien gehandelt wurde, in einem Maße, was wirklich sehr, sehr gut dieser Gravitationsgleichung, zu dieser Gravitationsgleichung passt. Und man konnte also die unterschiedlichen Elastizitäten des Handels auf Distanz und wirtschaftliche Größe für diese Städte in dieser Zeit schätzen. Man hat dann diese Studie sogar noch einen Tacken weitergetrieben, dahingehend, als dass man bei einigen Städten, die in diesen Daten, auf diesen Tontafeln auftauchten, wusste man bis heute nicht, wo in der Region die gelegen haben müssen. Und man hat dann das Gravitationsmodell invertiert, also auf links gedreht sozusagen, und geschaut, welche geografische Lage im heutigen Nordirak und in der Osttürkei am besten passt zu den Handelsdaten, die man sieht. Also man hat quasi den Ort geschätzt anhand des Handels, über den man Aufzeichnung hat. Und mit Hilfe dieser Methode hat man tatsächlich einige Dörfer gefunden, von denen man nicht den Namen kannte, von denen man nicht genau wusste, wo sie waren. Und man hat also mit Hilfe dieses Gravitationsmodells Archäologen geholfen, alte Dörfer von vor 4000 Jahren zu finden. Also eine wirklich Wahnsinnsgeschichte eigentlich. Gut, so viel erstmal für heute in der Vorlesung. Ich möchte einmal kurz zusammenfassen. Wir haben uns heute das Gravitationsmodell angeschaut, und zwar das sogenannte naive und generelle Gravitationsmodell. Und das fragt die Frage, wer handelt mit wem, wie viel und warum. Und hier ist die Grundidee, dass je größer zwei Handelspartner sind, desto mehr handeln sie. Wir haben gesehen, dass es da eine Elastizität von ungefähr 1 gibt. Also für ein 1% größeres Land, das importiert wird, und für 1% mehr gehandelt. Und wir hatten gesehen, dass je näher zwei Länder sind, im geografischen Sinne, also kurze Distanz, aber auch wenn beide Länder die gleiche Sprache sprechen, wenn sie ein gemeinsames Freihandelsabkommen haben, also geringe Friktionen führen zu mehr Handel. Und auch hier war die Elastizität bei Distanz ungefähr minus 1. Und das hatten wir dann formalisiert, erst in einem naiven und dann in einem generellen Gravitationsmodell, was man eben auch schätzen kann. Und dieses Schätzen ist enorm populär. Es gibt eine große Literatur zu Gravitationsmodellen in der Handelsliteratur. Und ist deswegen so populär, weil es eben extrem gut zu den Daten passt. Weil es so gut zu den Daten passt, ermöglicht das eben, und man diese Struktur hat, ermöglicht das eine Politikevaluierung und sogar auch teilweise eine Vorhersage. Und das hatten wir kurz angeschaut, angerissen mit dem Punkt Brexit. Natürlich gibt es hier unterschiedliche Abstraktionsstufen. Wir hatten uns heute das naive Modell angeschaut, was wirtschaftliche Größe direkt misst. Wir hatten das generelle Gravitationsmodell uns angeschaut, was mithilfe von Dummies sozusagen oder sogenannten Fixed Effects die allgemeineren und andere Charakteristika eines Landes abgreifen kann. In der kommenden Woche werden wir uns ein strukturelles Gravitationsmodell anschauen, was dann erheblich mehr Mikrofundierung hat. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass es eine Vielzahl von Mikrofundierungen gibt, die diese Gravitationsmodelle generieren. Das heißt, wir werden uns in der kommenden Woche eine dieser relativ einfachen Mikrofundierungen anschauen. Man kann das noch erheblich weitertreiben. Da gibt es unterschiedlichste Mikrofundierungen, die Gravity erzeugen. So viel erstmal für heute. In der kommenden Woche dann die nächsten vertonten Slides. Auf der Webseite finden Sie unter diesen Folien die empirische Anwendung, in der Sie selbst mit diesen Handelsdaten arbeiten und eigene Gravity-Schätzungen durchführen. So viel für heute, bis nächste Woche.